Radio Jade, Bürgerfunk.
Hallo und willkommen in der zweiten Stunde des Netzwerks Energiedrehscheibe im Bürgerfunk von Radio Jade. Ich bin Stefanie Eilers, die erste Vorsitzende des NABU Wilhelmshaven. Heute sende ich für euch die 55. Sendung unseres Bündnisses aus 23 Klima- und Umweltschutzverbänden und wir werden immer mehr Leute, die zuhören, verbreiten und Menschen informieren, was in Wilhelmshaven und auch in Deutschland unter dem Mantel der angeblichen Nachhaltigkeit und der Energiewende alles so passiert. Jetzt in der heutigen zweiten Stunde blicken wir nach Bayern zum Thema CCS und begrüßen ganz herzlich Sabine Nils aus Regensburg. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Ja, hallo Steffi. Genau, ich bin Sabine Nils und wir beide kennen uns, weil wir gegen das Kohlendioxid-Speicher- und Transportgesetz protestieren seit Anfang des Jahres 2024. Ich mache das hier vor allen Dingen mit Greenpeace Regensburg zusammen.
Oh, willkommen im hohen Norden, Sabine. Also Greenpeace Regensburg ist heute dabei. Wir haben es zu tun mit einem Gesetzentwurf des Kohlendioxid-Speicher- und Transportgesetzes. Kannst du das bitte noch einmal erklären? Was ist das genau?
Der Gesetzentwurf wurde im Januar 2024 vom Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vorgestellt. Und das Ziel ist, durch EU-Förderung, also Subventionen seitens der Europäischen Kommission, hier ein ungefähr 4.600 Kilometer langes CO2-Pipeline-Netz durch Deutschland zu ziehen, um das aus verschiedenen Industrieanlagen oder Gaskraftwerken abgeschiedene CO2 zu transportieren und dann unter dem Meer zu verpressen.
Alles unter das Meer. Da ist es so schön dunkel und schlecht zu kontrollieren. Wir im Norden bekommen das dicke Ende der Pipeline. Die heutigen Trassen für Gas bekommen dann noch eine Baustelle für das Wasserstoffkernnetz und dann noch eine für die CO2-Entsorgung, wenn das denn mal so klappt. Also nicht wundern in Ezel, die Bagger kommen noch zweimal wieder. Da bei euch Grüße auch ins Ammerland und nach Wadenburg. Wir hören mal weiter. Sabine aus Regensburg ist heute dabei. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Nochmal, was bedeutet CCS?
Der Begriff CCS, also Carbon Capture and Storage, ist eigentlich Ironie, muss man sagen. Oder Greenwashing könnte man auch meinen. Ich meine damit nicht, dass Carbon eigentlich korrekt übersetzt gar nicht Kohlendioxid heißt. Okay, ich meine damit, dass dieses Capture eine Verniedlichungsform ist. Man kann nämlich nicht capturen, also auffangen, sondern eine zweite chemische Anlage muss neben der industriellen Anlage errichtet werden, mit einem sehr hohen Energiebedarf ist dann verbunden, dass man das CO2 aus dem Abstrom der Anlage auffängt, in Anführungsstrichen. Und ja, das ist dann auch weder 100% des ganzen Abstroms, ja, von den Abgasen, die man da auffängt, captured, noch schafft man es, einen Reinheitsgrad von 100% CO2 zu erreichen bei diesem Abscheidungsprozess. Und insofern wird dann eben einfach nur ein Teil dieses problematischen Gases durch die CO2-Pipelines transportiert und man kommt je nach industrieller Anwendung auf eine Reinheit zwischen 89% und 93% und das sind die Angaben der Befürworter sogar.
Also 89% und 93% sind die besten Sachen, die die Befürworter vorlegen. Das heißt 7% bis 11% andere Gase, die auch in diesem Abstrom in Pipelines gelangen. Hallo, zurück im Bürgerfunk von Radio Jade. Hier ist die Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe. Ich bin Stefanie Eilers, die erste Vorsitzende des NABU Wilhelmshaven. Wir vom NABU haben auf der letzten Bundesvertreterversammlung einer kritischen Betrachtung und doch letztlich der Nutzung von CCS, also der Speicherung von Kohlenstoff in Speichern, zugestimmt, um diese Technik weiter zu erforschen. Da unterlagen wir vom NABU Niedersachsen leider. So ist das in Verbänden mit vielen Mitgliedern. Über das Thema, über das Netzwerk Energiedrehscheibe arbeiten in unserem Bündnis aber weitere Verbände mit, die mehr Expertise in dieser Fragestellung einbringen. Da steht der NABU mit seiner Haltung dann zusammen mit dem WWF leider alleine da und ist gefühlt umgefallen mit diesem Beschluss. Daher wende ich mich persönlich inhaltlich diesen Arbeitsgruppen zu, die diese Prozesse fachlich hinterleuchten und hinterfragen, um die Folgepapiere meines Verbandes, dem NABU, weitere Expertise angedeihen zu lassen. Schauen wir mal, wie gut uns das gelingt. Also heute Sabine aus Regensburg, die zusammen mit Greenpeace in Regensburg die Dinge in Bayern bearbeitet. Schöne Grüße nach Süden. Wir hören mal weiter.
Wir als Greenpeace Regensburg sehen vor allen Dingen das Problem darin, dass die Bevölkerung überhaupt nicht mitgenommen wurde in dem ganzen Gesetzgebungsprozess. Das ist anscheinend auch bewusst gemacht worden, dass man das Verfahren nicht öffentlich gemacht hat. Und es gibt halt eine Planung von der sogenannten OGE. Das ist ein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen, was sich berufen fühlt und damit rechnet, Aufträge der Bundesregierung zu bekommen, um dieses Pipeline-Netz zu errichten. Und laut diesen Plänen soll dieses Netz auch komplett durch Regensburg verlaufen. Und zwar ist das bundesweit immer geplant entlang der Autobahnen. Und hier in Regensburg verlaufen mehrere Autobahnen durch Stadtgebiet. Genau, das ist ein Grunddilemma. Die ganze Konstruktion des Gesetzes ist auch so aufgebaut, dass man halt diesen Infrastrukturbedarf vor jede andere Planung in Deutschland stellen will. Also jede Autobahnplanung, jede Planung einer Erneuerung Erdgaspipeline oder Erneuerung von Bahntrassen soll nach hinten angestellt werden und die Verfahren sollten sehr verkürzt werden für diese CO2-Pipelines. Und auch wenn wir im Februar neu wählen, das Grunddilemma ist, dass CDU, SPD und die Grünen mit verschiedenen Abweichungen in der Ausdifferenzierung grundsätzlich dafür sind, sich in dieses europäische Netzwerk einzubringen, ja, um dann halt in der niederländischen Nordsee oder unter der deutschen Nordsee dieses CO2 entzulagern. Ja, also Storage, mal so aufheben, ist auch ein Sarkasmus, weil das CO2 in Saline, Aquifere, also in salzwasserführende Schichten im Untergrund verpresst werden soll. Und dort kommt es natürlich zu chemischen Prozessen und Wechselwirkungen, sodass man das reine CO2 nie wieder bergen kann, so wie das bei einer Lagerung, bei einem Storage möglich wäre. Insgesamt ist das alles hochkomplex und wird eben deswegen von uns Stück für Stück den Leuten erklärt. Und ja, das ist mühselig halt, ne, weil da ist eine ganz große Lobby der Energiewirtschaft dahinter. Und diese ganze Planung ist vor 15 Jahren schon mal von der EU veröffentlicht worden, wurde damals durch Bürgerinitiativen hier in Deutschland verhindert. Damals wollte man das nur unterm Festland verpressen, das CO2. Jetzt war der Plan, auch die Verpressung am Festland zuzulassen. Zum Beispiel hat Bayern die Idee, sogenannte geologische Formationen um München herum zu nutzen und hält sich in der eigenen Carbon Management Strategie offen, das dann auch umzusetzen. Und die einzelnen Bundesländer hatten in ihren Stellungnahmen im Bundesrat im Juli 2024 sogar eine Verschärfung der Gesetzgebung gefordert. Also die Bundesländer wollen das alle ganz dringend einführen. Ja, und da die Landesregierungen langfristig gleich bleiben, ist davon auszugehen, dass auch nach der Neuwahl, nach der neuen Konstituierung des Bundestages 2025, das Gesetz wieder so eingebracht wird. Und da gilt es für uns als Gegnerinnen und Gegner dieser Pläne noch viel Informationsarbeit zu leisten und auch die politischen Mandatsträger auf die Problematik aufmerksam zu machen überhaupt.
Ah, die OGE, die kennen wir auch. CO2-Pipelines werden in der Infrastruktur priorisiert und die Menschen wurden nicht mitgenommen. Und die Lobby der Energiewirtschaft steht dahinter, ja, die kennen wir hier auch. Und die Informationsarbeit leisten wir dann heute im Bürgerfunk bei Radio Jade in dieser Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe. Und diese Sendung könnt ihr als Mitschnitt zum Nachhören bekommen und euren Kandidaten dann zusenden für den Wahlkampf, der ja nun in vollen Zügen steht. Aufklärung ist alles, meinen wir. Wer profitiert denn von CCS und was bringt uns das, Sabine? Kannst du das bitte nochmal sagen?
Von der ganzen Idee, von dem kompletten Konzept Carbon Capture and Storage, ja, was also auch international schon mal zur Anwendung gekommen ist, in Kanada, USA oder in Norwegen, profitieren bisher vor allem die großen Konzerne, die Erdöl und Erdgas fördern und durch das sogenannte Fracking die allerletzte Ausbeutung dieser Ressourcen Erdöl und Erdgas erreichen können, ja, und dann eben halt dieses zum Fracken verwendete CO2 durch Pipelines transportieren zu den sogenannten Endlagerstätten. Ja, und bei den bisherigen Anwendungen kam es auch schon zu wissenschaftlich und behördlich sehr gut erfassten Unfällen. Ja, es gab schon Explosionen von CO2-Pipelines sogar. Und da muss man einfach sagen, gut, das war wenigstens in ganz, ganz dünn besiedelten Gebieten. Und Gott sei Dank, sage ich jetzt mal, sind bisher keine Menschen umgekommen durch solche Unfälle, ja. Und diese Anwendung jetzt in diesem dicht besiedelten Deutschland plötzlich zu probieren, ist deswegen eine Sauerei, weil es überhaupt keine Möglichkeit gibt, den CO2-Zufluss abzustellen, wenn beispielsweise mal eine Pipeline kaputt geht. Ja, also dieses CO2 wird mit sehr, sehr hohem Druck transportiert. Deswegen sagt man, es explodiert diese Leitung, weil das tatsächlich dann auch so ist. Da gibt es keine Havariepläne, weil was passiert, wenn CO2 austritt mit hohem Druck? Dort, wo man halt ebene Flächen hat oder vielleicht sogar Senken, verteilt sich das ja nicht einfach und ist ein Bestandteil der Luft, so wie wir das kennen mit dem CO2, sondern weil CO2 eine höhere Dichte hat als Sauerstoff und auch als dieses Gasgemisch Luft schlechthin, bleibt das am Boden liegen, verbreitet sich auch am Boden sehr schnell dann. Und da kann es halt zu Gesundheitsschädigungen, zu Erstickungen oder auch zum Tod führen, wenn die Menschen, die in der Nähe sind, nicht schnell genug flüchten. Und so Evakuierungspläne oder sowas, das will man den Kommunen überlassen, ja. Aber was soll das denn sein? Also ich komme mit einem Verbrennermotor überhaupt nicht mehr raus aus so einem Gebiet. Das heißt, ich müsste die komplette Feuerwehr des THW oder was wir alles an Einsatzkräften haben, die dann Menschen evakuieren müssten, mit Elektromotoren ausstatten. Und ich sage mal, wir haben jetzt hier nicht nur 20 Einwohner in Regensburg. Also da würde ich gerne mal das Konzept auch sehen oder hören, lesen, wie auch immer, wie das aussehen soll, wenn es hier zu Havariefällen kommt. CO2-Pipelines können natürlich auch, wenn sie kaputt gegangen sind, die Grundwasserschichten verunreinigen, ja, dass also Grundwasser oder auch Trinkwasser, je nachdem, wo halt Unfälle passieren, in welcher Formation ja, Schichten erreicht werden. Das sind alles so verschiedene Probleme, über die überhaupt nicht gesprochen wird. Man geht einfach davon aus, das sei sinnvoll, dass man die Konzerne dabei unterstützt, eben halt keine teuren CO2-Zertifikate zu handeln zu müssen, ja. Und so nach dem Motto, das ist ja gar nicht zu vermeiden, dass wir Erdgas und Erdöl nutzen, weil wir brauchen die chemische Industrie, wir brauchen die Energieversorgung und Wärmeversorgung. Dann geht es manchmal auch um Müllverbrennungsanlagen und um Zementkraftwerke. Und dann heißt es immer, ist alles unvermeidbar. Und die armen Firmen, ja, was sollen die denn nun machen? Nur denen nützt das. Weil für die Umwelt ist diese Anwendung, wie sie geplant ist, in diesen Dimensionen überhaupt gar kein Gewinn. Ja. Die Investitionen, der ganze Energieaufwand, das ist alles so hoch und es wird ja dann weiter CO2 emittiert, dass das nichts bringt für die Klimaziele, die wir international haben. Überhaupt nichts bringt. Das ist eigentlich nur eine Bremse des Ganzen, weil diese vielen Milliarden, die die EU da reinstecken will, tatsächlich in die absolute Transformation, ja, unserer Wirtschaft, unserer Energiewirtschaft gesteckt werden müsste.
Es ist also ein fossiles Projekt, Explosion von Pipelines, Deutschland ist dicht besiedelt, CO2-Zufluss ist nicht abstellbar, hoher Druck in Pipelines, Havariepläne gibt es nicht. Das ist auch für mich beunruhigend. Die Havarie soll den Kommunen überlassen werden. Hallo Wilhelmshaven, habt ihr eine gute Havariekasse? Wir müssen also noch viel mehr Fragen stellen. Danke Sabine, Greenpeace Regensburg und CCS Bündnis bundesweit. Ihr merkt schon, in unseren bisherigen Sendungen konnten wir es nicht so gut erklären. Sabine bringt es noch einmal zusammen. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Hier ist die Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe. Ich bin Stefanie Eilers und sende im Bürgerfunk von Radio Jade. Wir sind ein Bündnis aus 23 Klima- und Umweltschutzverbänden und versuchen, die aktuellen Entwicklungen zu verstehen und zu vermitteln. Heute haben wir Sabine aus Regensburg zu Gast in der Sendung. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Danke, Sabine, für deine Zeit. Wir hören mal weiter. Du informierst in Regensburg die Leute mit Greenpeace zusammen. CO2 aus der Atmosphäre entfernen ist ja angesichts der Steigerung noch ein guter Weg, sagt man uns. DACCS. Das ist noch ein anderer Weg, also aus der Atmosphäre herausholen zur Reduzierung des CO2-Anteils, der ja zur Erwärmung des Klimas beiträgt, auch wenn das einige Parteien und Akteure im Wahlkampf jetzt leugnen. Sagst du uns bitte mal etwas dazu?
Ja, genau. Das höre ich auch öfter mal. Diese Methode wird Direct Air Capture genannt, ja. Und da ist dann mein Argument, okay, das mag gut klingen. Und wenn man eben halt aus der Atmosphäre CO2 entnehmen möchte und dann in geologischen Formationen speichern, kann das sinnvoll sein, das kann ich sogar nachvollziehen. Aber wenn wir jetzt alle geologischen Formationen, also diese sogenannten Speicherformationen, die da geplant sind, ja, unter dem Boden der Nordsee, jetzt nutzen, um eben halt aus industriellen Anlagen inklusive Gaskraftwerken das CO2 dort schon zu lagern, dann habe ich nachher gar nicht mehr die Möglichkeit für Direct Air Capture, ja, in der Anwendung. Und da muss man schon mal sagen, auch wenn es heißt, die Emissionen in der Zementindustrie seien nicht zu verhindern, es gibt grundsätzlich Ressourcenprobleme auch beim Bauen. Ja? Man kann jetzt nicht einfach sagen, es geht mit Zement immer weiter. Wir haben ein riesengroßes Problem mit Flächenversiegelung und Entschuldigung, die Bauindustrie ist sehr wohl innovativ. Ja? Also der Erhalt von Bauten ist eine Möglichkeit, auch die Verwendung von Baustoffen wie Holz oder sogar Stroh. Das gibt ja so viele tolle Ideen, ja, schon lange auf dieser Welt, die auch umgesetzt werden in großem Stil. Und da müssen wir uns überhaupt nicht verstecken, ja, und so tun, als wenn wir die Ressource Sand, die eben halt weltweit knapp wird, noch ewig hätten. Das ist nicht der Fall. Also die Zementindustrie macht sich schon lange Gedanken, wie es weitergehen soll.
Okay, der Ausblick in die Baustoffindustrie ist für mich mal wieder ein Aufruf, da nochmal hinzuschauen. Bauen muss also ohne Zement funktionieren in der Zukunft, damit wir einen Prozess nach dem anderen ohne CO2-Emissionen entwickeln können. Und dann habe ich noch gelernt, dass der IPCC-Bericht die Verwendung von CCS als eine Möglichkeit mit aufzählt, aber eben nur als eine Möglichkeit. Und frage euch mal, kennt ihr Leute, die den IPCC-Klimabericht ganz gelesen haben? Nachdem wir das Thema Pipelines für die Abscheidung von CO2 noch einmal aus bayerischer Perspektive gehört haben, vielen Dank noch einmal an Sabine Niels aus Regensburg. Bekommt ihr jetzt die Termine der nächsten Wochen für euren Kalender. Habt ihr eure Schreiber gezückt und einen Zettel parat? Heute am 19.01. blicken wir in meiner zweiten Sendereihe nach Syrien. Nachbarschaft International soll dieser Tage den Nachbarn eine Stimme geben oder Informationen vermitteln, wer mit uns in der Nachbarschaft lebt. Hört gerne rein ab 16 bis 18 Uhr. Am 1.02. sind die NABUs wieder im körperlichen Einsatz, dieses Mal am Hessenser Weg in Wilhelmshaven. Schutzgebietspflege muss im Winter geschehen. Kommt euch warm arbeiten von 10 bis 13 Uhr, Anmeldung und Koordination unter info@nabu-wilhelmshaven.de. Am 2.02. hört ihr in unserer Sendung Michael Stockhausen von der Kunsthalle Wilhelmshaven zur neuen Ausstellung Sammel Mut, Gimme Gimme More. Ich freue mich drauf. Und in der Sendereihe geht's am 16.02.25 mit Fritz Sancher von den Scientists for Future weiter zu Dunkelflauten. Ein Reizthema, was wir dringend untersuchen müssen. Und eine wunderbare Fachtagung wirft ihren Schein voraus am 20.02.25 ab 19 Uhr im Institut für Vogelforschung Wilhelmshaven gibt's Wissenswertes zur Vogelkunde. Das NLWKN, die Vogelwarte, die WAU, der NABU, der Mellumrat und die Naturschutzstiftung bringen zusammen Fachkunde in die Öffentlichkeit. Lasst euch vom Forschungswissen beeindrucken. Anmeldung erbeten unter info@nabu-wilhelmshaven.de. Und dann möchte ich euch informieren, dass inzwischen Gespräche und E-Mail-Verkehr zwischen dem Netzwerk Energiedrehscheibe und folgenden Akteuren stattgefunden hat. Landwirtschaftsministerin Niedersachsen Miriam Staute mit dem Landesfachausschuss Meeresschutz des NABU Niedersachsen zu Fischereiverlusten durch Fischansaugung in Industrieanlagen und Schiffen, im Besonderen mit Blick auf die FSRUs an Deutschlands Küsten. Wirtschaftsminister Lies mit 5 Leuten aus dem Headquarter des Netzwerks Energiedrehscheibe zu den Ausbauplänen Wilhelmshaven und zur Umrüstung von Onyx auf Holzpellets, die nicht mehr stattfinden soll. Juniper Wilhelmshaven, der runde Tisch. Gerade ist die Einladung zum zweiten Treffen eingetrudelt. Parallel haben wir viele Fragen zu Wasserstoff gestellt und erwarten Antworten. Fragen an Herrn Leonard von der Wirtschaftsförderung Wilhelmshaven zu der aus unserer Sicht schwierigen Rodung von Wald für Pkw-Stellplätze, Projekt Mosolf. Schulterschluss mit den Verbänden auf der ostfriesischen Halbinsel. Auch dort sollen Flächen für Wasserstoffprojekte und Pipelines geopfert werden. Lithium soll unter Schutzgebieten erkundet werden. Kavernen sind auch dort ein Thema. Und herzlichen Glückwunsch schicken wir an die BI Horsten Ezel Marx in Friedeburg, die den personellen Neustart geschafft hat und nun mit Gutachten den Sackungen auf den Grund geht. Wir hörten von einer Mulde von 30 Kilometern Durchmesser, die am tiefsten Punkt 5,6 Meter gesackt sein wird in der Zukunft. Ich bedanke mich bei allen Aktiven für diesen besonderen Zeit-, Reise- und Redeeinsatz. Für den heutigen Sonntag endet diese Sendung. Unter 0171 371 6016 könnt ihr gerne Eingaben für die Sendung machen oder Anregungen in allen gängigen Messengern übersenden. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Eure Stefanie Eilers. Alles Gute.